Ich habe ja ziemlich viele Fragen an die Gegenwart im Moment, aber die Gegenwart antwortet recht verwirrend. Und darum habe ich in die Vergangenheit gefragt, ganz konkret Kurt Tucholsky, und siehe da, er hat Antworten.
Haubentaucher, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Künelt, heute zu Gast und wir freuen uns über alle Maßen, Robert Stadlober, Schauspieler, Sänger, Sprecher, Musiker, Theatermensch und Autor. Herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Lieber Robert, die wichtigste Frage an die Gegenwart ist ja wahrscheinlich, bist du wahnsinnig geworden? Was würde denn Tucholsky darauf antworten?
Ich glaube, Tucholsky wird antworten, dass schon immer alle wahnsinnig sind und dass das die Gegenwart ausmacht und dass man immer sich im Wahnsinn befindet und dass der Wahnsinn gegenwärtig immer am extremsten ist, wahrscheinlich. Ob er wirklich so extrem ist, wie er sich momentan anfühlt, das kann man erst in der Zukunft tatsächlich beurteilen, glaube ich. Aber ich bin mir, also zumindest in meiner Lebenszeit war relativ viel Chaos, aber das momentane Chaos fühlt sich momentan chaotischer an als üblich. Aber wie gesagt, auch das ist etwas, was man vielleicht irgendwann später wieder revidiert. Nur muss man, glaube ich, so ein bisschen, also ich zumindest versuche mich etwas dagegen zu wehren, gegen diesen Reflex, dass man denkt, man lebt in der schlechtesten aller Zeiten, weil das ist, glaube ich, definitiv nicht wahr. Noch nicht. Und da wir wissen, dass es schlechtere Zeiten gab und auch wissen, wie es dazu kam, ist es jetzt an uns zu verhindern, dass es noch einmal dazu kommt.
Sehr schön gesagt. Eine dieser Fragen, um die es halt geht, auch in deiner Platte und in deinem Programm, hast du unter anderem in einer schönen Single zusammengefasst. Liebes Publikum, bist du wirklich so dumm? Was ist denn deine Antwort, wenn es um Kunst und Kultur geht, aber auch um Wahlergebnisse?
Naja, der Text von Tucholsky und auch so wie ich das Lied verstehe, ist ja quasi keine Publikumsbeschimpfung, sondern eine Solidarisierung mit dem Publikum. Das geht ja eher gegen die, die denken, dass das Publikum so dumm wäre. Und das Publikum ist, glaube ich, niemals dumm. Das Publikum ist oft halt einfach das Publikum und wird zum Publikum durch das, was aufgeführt wird. Und wenn das, was aufgeführt wird, wahnsinnig dumm ist, dann wirkt das Publikum auch dumm. Und das ist jetzt kein Aufruf zur stalinistischen Volksbildung, aber ich glaube schon, dass man einem Publikum etwas zumuten kann und muss, damit das Publikum auch in der Lage ist, seine Klugheit unter Beweis zu stellen. Und da hapert es durchaus oft. Und das führt dann auch zu Wahlergebnissen, weil da ist es letzten Endes genau das Gleiche. Auch Politik wird, also der Wähler wird auch erst klug durch die kluge Politik, die der Wähler wählen kann. Wenn es nur Blödsinn zum Wählen gibt, dann wählt er oft vielleicht sogar den noch größeren Blödsinn, weil er sich denkt, um den ganzen Wahnsinn irgendwie einmal abzuschaffen, nämlich das Destruktivste. Und das ist, glaube ich, momentan das Problem, zumindest in der westlichen Welt, wenn man es so noch nennen kann.
Wie bist du denn eigentlich ausgerechnet auf Tucholsky gekommen? Autoren, die sich mit Fragen der Zeit beschäftigen, auch aus Tucholskys Zeit hätte es ja durchaus mehrere gegeben, aber der ist dir irgendwie ans Herz gewachsen.
Das hat ein bisschen was mit meiner persönlichen Familiengeschichte auch zu tun. Ein großer Teil meiner Familie mütterlicherseits ist, wie man so sagt, DDR erfahren und in der DDR war Tucholsky durchaus eine Art Referenzpunkt in einem größeren Maße als vielleicht in Westdeutschland, wo er eher so als zotiger Lokaldichter galt, so eine Art Zille mit der Schreibmaschine. Also der Zille ist ein Karikaturist gewesen in Berlin der letzten Jahrhundertwende. Genau, und in der DDR ist er aus verschiedenen Gründen als eine Art anschlussfähiger progressiver, aber nicht zu gefährlicher Schriftsteller quasi in den Kanon eingemeindet worden. Da sind natürlich auch viele Sachen ausgelassen worden, was bei so einem Vielschreiber leicht geht. Auf jeden Fall war er immer da für mich auf eine Art und Weise. Und ich habe ja vor ein paar Jahren Joseph Goebbels gespielt und habe dann überlegt, wie ich den wieder loswerde und wie ich vor allem ihm auch im Nachhinein noch ein Haxen stellen kann. Und habe mir dann gedacht, dann nehme ich vielleicht eins seiner ersten Opfer. Und eines seiner ersten Opfer war Kurt Tucholsky. Kurt Tucholsky hat sich 1935 umgebracht, als für ihn klar war, dass es keine Zukunft mehr geben wird. Für ihn erst einmal weil er Jude war, aber vor allem, weil er Dinge gesagt hat, schon sehr früh, die ihn auf sämtliche Abschlusslisten gesetzt haben, die es gab. Genau. Und ja, und dadurch habe ich dann eigentlich nur einen einmaligen Abend machen wollen im Rahmen eines Festivals in Stuttgart, das sich mit dem gesprochenen Wort beschäftigt. Und dann war ich aber da und habe auf einmal gemerkt, wie anschlussfähig Tucholsky tatsächlich ist in alle möglichen politischen Sphären und dass er tatsächlich das ist, was man sich so oft so wünscht oder was bei vielen herbeigeredet wird, dass sie Humanisten wären. Ich glaube, Tucholsky war es tatsächlich. Also er ist am Menschen interessiert und nicht an irgendeiner ideologischen Lösung oder einem ideologischen Ziel. Und das führt dazu, dass man auf einmal mit Leuten, die weit konservativer denken oder wählen als ich oder auch Tucholsky, auf eine Art und Weise ins Gespräch kommt, wie ich das vorher mit anderen Bühnenprogrammen, die ich gemacht habe, nicht kannte.
Du hast mir bei deinem Auftritt in Graz erzählt, dass du da durchaus unterschiedliches Publikum erreichst. Also in Graz in der Scherbe, ja, sind wir unter uns, würde ich mal sagen. Aber in manchen deutschen Städten, wo auch vielleicht das Fassungsvermögen des Saals größer ist, sind da durchaus Leute, die jetzt nicht automatisch aus unserer Bubble sind.
Absolut.
Welche Reaktionen kriegst du da?
Also wir haben jetzt wirklich alles Mögliche gespielt, vom bürgerlichen Theater bis zur Antifa-Kneipe irgendwo in Sachsen-Anhalt. Und die Reaktionen sind immer ähnlich. Die Reaktionen sind meistens eine Form der Erleichterung in einem sich permanent verdunkelnden politischen, gesellschaftlichen Klima, wo sich jeder, wie ich vorher schon gesagt habe, gegenseitig bestätigt, wie schrecklich alles ist, ist diese leicht melancholische Zuversicht von Tucholsky für viele ein Anstoß, sich die Welt vielleicht anders anzuschauen. Und das gilt für den Mercedes-fahrenden Grunewalder Villenbesitzer in Berlin genauso wie für den Rheinsberger Bauern oder so. Also wir haben zum Beispiel in Rheinsberg auf einem Dorf- oder Stadtfest gespielt. Rheinsberg ist quasi der Sehnsuchtsort von Tucholsky, das ist der Roman, der berühmt geworden ist, da geht es um eine Liebesgeschichte. Ein unverheiratetes Paar fährt ein Wochenende nach Rheinsberg und macht das, was unverheiratete Menschen eigentlich zu der Zeit nicht machen sollten, also sich miteinander vergnügen. Und Rheinsberg ist schwer in der Hand der Freien Wähler. Es ist klar, dass der Bürgermeister dort eine AfD-Marionette ist. Und alle anderen Parteien haben ein Bürgerfest organisiert, auf dem wir aufgetreten sind. Und das war unglaublich. Das war das erste Konzert tatsächlich letztes Jahr, irgendwann im Frühling. Und da waren Leute, die wirklich, also von der FDP, von der CDU, von der Linken, gewerkschaftsnahe Leute, irgendwelche Halbanarchisten aus der Gegend so. Und die haben sich alle zusammengetan, um dieses Fest zu organisieren. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, da ist mehr drinnen, als ich vorher gedacht hatte, weil es geht tatsächlich um einen demokratischen Dialog, den man damit lostreten kann. Und zwar eben wirklich über ideologische Grenzen hinweg. Außer die eine, und die ist der Faschismus, weil, ich meine, da wissen wir alle, dass es da nicht ums Reden geht. Da muss man leider versuchen, sich so weit es geht abzugrenzen und möglicherweise sich sogar verteidigen, weil sie greifen an. Genau. Und das war auch so, der Bürgermeister saß mit zwei sehr breiten, glatzköpfigen Männern, die eigentlich biologisch noch keine Glatze gehabt hätten, auf einer Bank weiter hinten und hat das alles sich angeschaut. Und der sah wirklich unglaublich. Der Typ war, das war sein halbes Hemd, sein absolutes Wasal, also wirklich dem wirklich die Perspektivlosigkeit auf dem Gesicht schrie. Und er saß da mit seinen zwei noch perspektivloseren Havis da herum und hat überhaupt nicht gesagt, was da gerade passiert. Es hat nicht dazu geführt, dass sich irgendwas verändert hat. Bei der Bundestagswahl ist in Rheinsberg die AfD wahrscheinlich auch bei kurz unter 40% gewesen. Aber die Leute, die eben, es gibt ja bei 40% immer noch 60%, die das dann nicht wählen, die haben auf einmal sich gesehen und hatten das Gefühl, wir sind eben da und er sitzt mit seinen zwei Bodyguard-Trotteln da auf dieser Bank und merkt, dass tatsächlich seine Welt nicht von allen und vor allem nicht von der Mehrheit gewollt ist. Genau, und das passiert bis zu einem gewissen Maß auch durchaus in Österreich an Orten, wo ich spiele. Also es geht tatsächlich darum, es gibt immer dieses blöde Antifa-Wort, bildet Banden. Das hört sich immer so witzig an, aber sollte man ernst nehmen. Es geht darum, dass man sich gegenseitig die Versicherung gibt, dass wir alle da sind. Ja, es geht gar nicht darum, dass ich an dem Abend irgendjemanden, der FPÖ wählen möchte oder AfD, vom Gegenteil überzeuge. Es geht eher darum, die das eben nicht wollen, denen das Gefühl zu geben, auch wenn die Medien euch was anderes vorgaukeln, weil sie so wahnsinnig geil sind auf den Skandal, Wir sind immer noch mehr und schaut euch in die Augen und lasst uns gemeinsam versuchen, diese Welt als eine wirklich inklusive Party für alle zu gestalten, in die auch Leute eingeladen sind, die möglicherweise zu radikaleren politischen Meinungen tendieren, weil die sind noch zurückgewinnbar. Es gibt sicher einen gewissen, vielleicht sogar zweistelligen Prozentsatz in Deutschland und Österreich, die kriegt man nicht mehr, die sind verloren irgendwo. Aber es gibt auf jeden Fall ganz viele, und das weiß ich selber aus meiner näheren Umgebung von da, wo ich herkomme. Es gibt Leute, die wählen einmal die und einmal die, und da gibt es vollkommen andere, gibt's vollkommen unterschiedliche Gründe, die sehr selten gefestigt ideologisch sind. Und um diese Leute reinzuholen, müssen wir uns erst einmal unserer Mehrheit und unserer Solidarität untereinander bewusst werden.
Und zur Stimmungsfrage, in meiner nicht mehr so knappen bisher verbrachten Lebenszeit hat man eigentlich immer sehr, sehr frei reden können, also zumindest auf meiner Seite des Spektrums. Und jetzt habe ich ja ein bisschen den Eindruck, dass man schon bei manchen Leuten merkt, sie betreiben Selbstzensur, weil es könnte sein, dass es strategisch, diplomatisch, karrieretechnisch vielleicht nicht mehr ganz so opportun ist, wenn man jetzt klar sagt, auf welcher Seite des Spektrums man ist. Davon ausgehend, wenn du jetzt zum Beispiel durch den Osten Deutschland tourst, aber durchaus auch durch die österreichische Provinz, wo du ja weißt eben, dass man, sagen wir, zwischen 20% und 30% locker sehr, sehr weit rechtsstehende Parteien gewählt werden, hast du da schon unangenehme Erfahrungen gemacht oder respektieren auch die, was da auf der Bühne ist?
Die kriegen das gar nicht mit, die gehen ja selten in Veranstaltungen, die jenseits vom Saufen sind.
Aber
so ist mal ganz ehrlich zu sagen. Es gibt immer wieder Leute, die so ein bisschen empört sind. Also ich merke eher so eine Demarkationslinie innerhalb der progressiven Meinungen. Also Tucholsky zum Beispiel ist ein dezidierter Pazifist. Es gibt in dem Programm auch 2, 3 Texte, die sich klar gegen Krieg per se stellen, ja, ohne irgendwelche strategischen Hintergrundüberlegungen. Da gibt es dann schon manchmal lautere Räusperer, weil wir wissen ja alle, wie es gerade in Europa ausschaut, wie viele Leute einmal sich sehr genau auskennen, was jetzt alles strategisch nötig wäre, um uns verteidigungsfähig zu machen. Finde ich tatsächlich erschreckend, wie schnell so eine Remilitarisierung passieren kann. Sage ich auch meistens auf der Bühne, ich habe dazu keine fertige Meinung, weil ich keine Ahnung habe. Ich habe nie Kriegsdienst gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus damit. Ich weiß nur, dass ich Krieg blöd finde und erst einmal ganz naiv dagegen bin und dass das auch als Meinung erst einmal akzeptabel sein müsste. So, das sind eher so Diskussionen, die ich mitkriege. Und das jetzt irgendwie, ja, man denkt halt, ich habe manchmal Angst, dass das irgendwer mal kommen könnte oder sich das Leute überlegen könnten. Da bin dann aber auch wieder auf der anderen Seite beruhigt, weil ich weiß, dass glücklicherweise relativ viele Leute zu den Abenden kommen, die ich mache. Also es gab jetzt, wir haben jetzt vor 2 Wochen in Zeitz gespielt, in Sachsen-Anhalt. Und da war es so, dass von innen die Tür verschlossen war. Ich dachte erst, es wäre wieder wie in den 90er Jahren, sie ist geschlossen, damit keine Nazis reinkommen. Sie war aber nur geschlossen, weil sie eine weitere Tür 300 Meter geöffnet haben, wo halt eben der Eingang war, wo man halt kassiert hat. Und ich habe dann meine Verstärker durch eine andere Tür reingetragen. Aber es war zumindest das erste Mal, dass ich so einen Schreck bekommen habe. Ja, und da habe ich mir gedacht, ah, okay, Org. Und dann ist es auch so, dass ich dann am nächsten Morgen oder übernächsten Tag war dann in der Zeitung ein Bericht darüber, wo dann mehrmals darauf hingewiesen wurde, dass ich mich auf der Bühne als bekennender Antifaschist zu erkennen gegeben habe. Weil ich mir gedacht habe, ja, das mag sein, aber warum wird das so komisch despektierlich dahingeschrieben? Weil was ist denn das Gegenteil von einem bekennenden Antifaschisten? Und möchte man von dieser Zeitung lieber, dass das Gegenteil eines bekennenden Antifaschisten auf der Bühne steht? Also so Sachen, die natürlich dann in die Semantik fallen oder so, aber über sowas denke ich dann schon nach. Und keine Ahnung, ich spiele jetzt im Mai mehrere Antifa-Gigs irgendwie und die sind dann relativ, ja, spontan oder halt irgendwie von jungen Antifas organisiert. Da weiß ich nie, was dann passieren kann. So, da, jetzt zum Beispiel spiele ich jetzt in Kahla, das ist in Thüringen. Das ist eine klare rechte Hochburg, aber da gibt es eine aktive Antifa, die haben mich da eingeladen und die haben mich dann gefragt, ob es für mich okay ist, wenn ich in Kahla übernachte oder ob ich lieber in Jena übernachten möchte. Weil Jena, klar, irgendwie sicherer ist, in Anführungszeichen. Ja, aber ich meine, das sind alles Marginalitäten gegen das, was, ich meine, ich bin sehr deutsch lesbar. Ja? Ich habe blaue Augen, blonde Haare. Ich glaube, wenn ich nicht in dem Moment auf der Bühne stehe, kann mir im Supermarkt in Kahla nichts passieren. Da gibt es andere Menschen, für die ist es wesentlich gefährlicher dort. Und solange das so ist, fahre ich ja nach Kahla und übernachte auch in Kahla.
Ja, kommen wir vielleicht einmal kurz zu Deutschland und Österreich und gleiten wir vielleicht einmal kurz in deine Biografie, vielleicht auch für alle, die dich jetzt nicht ganz so genau kennen. Irgendwo im Netz habe ich den schönen Kommentar gefunden. Ich dachte bisher immer, Robert Stadlober sei ein Deutscher, der einen Österreicher darstelle. Die Frage ist, was denken denn die Deutschen heute so über dich? Merken sie da noch den Buben vom Zierwitzkogel, den man jetzt natürlich in diesem Podcast raushört? Oder?
Ja. Nein, die Deutschen wissen das gar nicht. Die meisten Deutschen wissen nicht, dass ich Österreicher bin. Ich war aber auch nie, wer der groß mit der Nationalflagge spazieren geht. Wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme, sage ich eben am Zierwitzkogel. Das hat mit Nationalflagge und Grenzen relativ wenig zu tun. Und ich habe, also wie gesagt, ich habe da weder dort noch da ein Hehl draus gemacht, dass ich in Österreich geboren und sozialisiert wurde, ein Teil meines Lebens. Genauso wenig habe ich aber auch versucht, es so zu verstärken, dass es irgendwer mitkriegt. Also ich kann halt wirklich akzentfrei Hochdeutsch. Das ist ein Vor- oder Nachteil, je nachdem.
Ja, und in Berlin versuchst du jetzt nicht absichtlich den Berliner zu markieren, aber du wirst halt anders sprechen als wir zwei jetzt gerade, oder?
Also in Berlin ist es so, ich muss halt wirklich sagen, dass ich auf eine Art zweisprachig aufgewachsen bin. Meine Mutter ist Ur-Berlinerin und die kann überhaupt kein richtiges Hochdeutsch, die Berliner. Das heißt, wenn ich in Berlin bin, hört man mir das Berlinern an. Also ich Berliner jetzt nicht so wie zu Holz die Berliner hat, aber es ist schon klar erkennbar, okay, dass ich in Berlin zur Schule gegangen bin.
Ja. Ja gut, gehen wir mal ganz kurz.
Es war immer so genau, meine Oma hat sich früher immer so gefreut, weil ab dem Moment, wo früher die Straßenmarkierung von weiß auf gelb gewechselt haben, hat sich sofort meine Sprache verändert. Also ich bin tatsächlich von der deutschen auf die österreichische Seite, habe ich sofort angefangen, steirisch zu reden, sobald ich gelbe Straßenmarkierungen gesehen habe.
Das ist ja leider vorbei, genauso wie die schönen alten schwarzen Kennzeichengeschichte sind. Ja. Genau. Ja, ganz kurz zur Kindheit und Jugend. Wie gesagt, vielleicht für alle, die nicht mit deiner Bio so genau vertraut sind. Es gibt eine Stadlober-Website, die euch da nicht weiterhelfen wird. Da steht nicht viel mit Bio, aber es gibt eine Wikipedia-Seite, die möglicherweise einigermaßen okay ist. Es gibt einen Podcast von Hangweirer und Ballfrader, der sehr charmant und sehr nett ist.
Das haben wir nicht weit gekommen, aber zumindest meine Jugend ist abgehakt.
Ja, eben, das reicht ja. Den Rest machen wir jetzt. Eben nur ganz kurz, geboren in Kärnten, über den Zierwitzkogel drüber, weil das Krankenhaus in Friesach fortschrittlicher war als das in Judenburg, dann ein paar Jahre in der Steiermark und dann mit der Mama und der Schwester nach Berlin. Mit 13 schon die ersten Rollen, mit 15 die Schule abgebrochen, danach einige Zeit in Barcelona gelebt und jetzt kommt die entscheidende Frage, wie dankbar bist du eigentlich deiner Mama, dass sie dich so früh von der Erziehungsleine ließ?
Ich bin meiner Mutter durchaus dankbar, aber ich bin auch mir selber dankbar, weil ja, sie hat mich früh von der Erziehungsleine gelassen und hat mir einen großen Vertrauensvorschuss gegeben, aber ich habe ihr auch durchaus die Möglichkeit gegeben, mir zu vertrauen. Also dementsprechend bin ich uns beiden dankbar und vor allem bin ich irgendwem dankbar, wer auch immer es war, dass es gut gegangen ist, weil es hätte natürlich auch mit 15 glaubt man eh immer, man weiß ganz genau, wie alles funktioniert. Und das ist natürlich 30 Jahre später, kommt einem das ziemlich lächerlich vor. Also genau, die Gewissheit, die ich mit 15 hatte, hätte auch durchaus schief gehen können. Also hätte auch sein können, dass ich mit voller Gewissheit in die Hölle renne. Ist aber nicht passiert.
Da habe ich eine schöne Frage, nämlich du schreibst auf deiner Website, wenn wir fallen, dann fallen wir in Grazie. Und du bist so wie wahrscheinlich viele von uns auch ab und zu mal gestolpert im Leben, hast es aber dann doch immer wieder ganz gut hinbekommen mit einer gewissen Lässigkeit vielleicht, aber dann schon auch mit Disziplin. Täuscht der Eindruck?
Ich mag das Wort Disziplin nicht. Ich glaube eher, bei mir ist es eher eher die Kraft der Neugier. Die führt zu etwas, was von außen möglicherweise wie Disziplin wirkt. Aber ich war immer zu neugierig, um komplett zu versumpern. Mir hat immer das Leben zu sehr interessiert, als dass ich irgendwo bicken bleibe. Ob das jetzt Substanzen oder ausufernde Lebensentwürfe sind. Ich wollte immer Neues wissen. Und das fängt ganz simpel dabei an, dass ich eigentlich Langschläfer bin und trotzdem immer gern früh aufstehe, weil mir einfach so viel interessiert.
Das ist aber schön, ja. Ja, dein Eintritt in die Kunst und Kultur war, das erzählst du beim Kollegen Ballfrader sehr schön, dass du da halt einfach gut Texte merken konntest in jungen Jahren. Aber wann hast du gemerkt, dass du eine markante Stimme hast, Gitarre spielen, durchaus was ist, was dir liegt, das Singen was ist, dass du eigentlich eben ein musikalisches Standbein offensichtlich auch haben wirst?
Also ich habe eine sehr markante Stimme gehabt, schon sehr früh. Die war aber so markant, dass keiner in irgendeiner Band wollte, dass ich singe. Und Gitarre spielen war auch nie meine Forte. Also da hat es auch durchaus immer Leute in meinem Umfeld gegeben, die das wesentlich besser konnten. Ich wollte es aber unbedingt. Also es war für mich einfach das Schönste und Faszinierendste, was es gab, wenn Menschen Lieder machen, Lieder erfinden. Mir ist auch nie drum gegangen, Lieder nachzuspielen. Deswegen ich habe von Anfang an selber Songs geschrieben. Die waren früher ganz schrecklich und die wollte keiner hören und es ist sukzessive besser worden. Das heißt, der Wunsch ist ungefähr mit, glaube ich, 12 entstanden. Ab dem Moment, wo es hörbar war, also der Moment, wo ab dem es hörbar war, war, glaube ich, so mit Anfang, Mitte 20. Alles davor ist. Kann man, glaube ich, da hat es zum Glück noch nicht so viel Internet gegeben, aber es gibt Zeuginnen und Zeugen von Konzerten, die wirklich schrecklich waren. Und es gab natürlich dadurch, dass ich halt schon mit 17 quasi eine Popularität hatte, die dazu geführt hat, dass Menschen sich Konzerte angeschaut haben, gibt es auch einige Zeuginnen und Zeugen von den katastrophalen Versuchen. Aber man muss auch sagen, es war eine andere Zeit. Ja, heutzutage ist ja jeder 14-Jährige ein Virtuose. Damals war ja schon noch ein bisschen der Versuch, Virtuosität auf Teufel komm raus zu vermeiden. Also meine Idole konnten auch eigentlich nichts. Also meine Lieblingsband zu der Zeit war Guided by Voices. Und die sind eine unfassbar gute Liveband. Wir waren mit denen sogar mal auf Europa-Tour. Aber natürlich geht es immer darum, erste Idee, beste Idee. Ja, nicht üben. Ja. Also wer öfter als zweimal probt, der hat das mit dem Musikmachen falsch verstanden. Es ging uns vor allem auch darum, an so viele absurde Orte wie möglich zu kommen. Und wenn man ganz ehrlich ist, auch so viel wie möglich zu feiern, Bier zu trinken und durch die Gegend zu kugeln. Das war ein großes Vergnügen in meinen 20ern.
Jetzt wissen schon nicht so viele Leute vielleicht, dass du schon seit ewig Musik machst, aber was wahrscheinlich noch weniger Leute wissen, du betreibst mit dem eifrigen Bernhard Kern gemeinsam das Label Silo Records. Wie ist denn da die Rollenaufteilung und was machen deine eigenen Bandprojekte jetzt gerade so?
Genau. Na, also das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ich habe mit Bernhard gemeinsam Silo gegründet und die ersten Jahre auch tatsächlich dort gehackelt. Wir haben gemeinsam gehackelt. Aber mittlerweile ist das eigentlich ausschließlich Bernhard. Also er fragt mir manchmal noch Sachen und ich gebe meine Meinung dazu ab, aber es ist jetzt nicht so, als dass ich ein Veto hätte oder so. Genau. Aber es war halt quasi zu einem Zeitpunkt, wir waren beide Major erfahren, eher in Österreich, in Deutschland, mit unseren jeweiligen Bands, damals Bernhard mit Jugendstil und ich mit Gary, und waren halt so genervt von dem, was uns da passiert ist, dass wir versucht haben, eine andere Infrastruktur möglicherweise zu schaffen für Künstlerinnen, die irgendwie ehrlicher ist, also die nichts wirklich unbedingt besser macht, ja, also im Sinne von, dass man dann da auf einmal luxuriöser als Artist behandelt wird, aber dies transparenter macht. Und das ist, glaube ich, das, was der Bernhard immer noch macht. Es ist ziemlich klar, was einem bei Silo erwartet, und es heißt, man muss wahnsinnig viel mittun, aber man hat auch wahnsinnig viel Mitentscheidungsrecht, und es gibt kein 360-Grad-Modell, wo einem irgendein Akademie-Absolvent erklärt, wie Musik wirklich funktioniert. Weil das Lächerliche am Musikbusiness heutzutage ist ja, dass die Leute wirklich so tun, als wäre es ein Business. Und das heute, da kriege ich jetzt einen Vogel, wenn irgendwelche Leute dann da so irgendwelche Business-Termini hin und her wurschteln und am Ende kommt dabei einfach nur raus, dass die Künstler gar nichts kriegen. Da wo irgendwelche Leute irgendwelche Stunden geschrieben haben, die auch totale Fantasie sind. Ich habe zum Beispiel keine Booking-Agentur mehr aus dem Grund, weil ich es einfach irgendwann nicht mehr ausgehalten habe. Weil die Einzigen, die wirklich nichts mehr verdienen mit Musik, sind die Menschen, die Musik machen. Und das ist etwas, wogegen wir damals angetreten sind. Da waren die Zeiten noch gar nicht so schrecklich wie jetzt, aber auch schon nicht so schön. Und das ist was der Bernhard auf jeden Fall immer noch sehr stark forciert, dass zumindest irgendwas ankommt bei den KünstlerInnen, oder wenn es nicht ankommt, dass ihm klar erklärt wird, warum, und dass nicht er sich daraus eine Eigentumswohnung baut und die anderen haben nichts, sondern die Verluste werden auch geteilt.
Das heißt, die Tucholsky-Tour war ohne Booking-Agentur?
Ja, die ist immer noch ohne Booking-Agentur.
Wahnsinn, das ist aber ein schöner Aufwand, weil da schreiben dich ja dann 100 Leute per Mail an und deine Mail-Response-Rate ist ja jetzt nicht die höchste der Welt. Hast schon ordentlich
zu
tun.
Ja, das ist halt das, aber das, ja, genau, es ist nicht, ja, meine Mail-Response-Rate kommt immer so ein bisschen drauf an, was gerade so ansteht, aber das ist halt, dann gibt es andere KünstlerInnen, die ich kenne, die das auch so machen, und da dauert es halt auch oft einmal ein bisschen länger, aber ich kann nur sagen, dass die meisten Veranstalterinnen und Veranstalter ganz froh sind, weil der persönliche Kontakt durchaus auch dazu führt, dass viel Blödsinn wegbleiben kann, der auch oft nur unnötig Geld und Aufwand kostet. Auf beiden Seiten. Genau. Aber so Hunderte sind es eh nicht. Das ist das, ja, es könnten auch mehr sein. Ich habe immer noch Kapazitäten, ich kann immer noch mehr spülen.
Liebe Veranstalter.
Aber ich mache auch proaktiv einiges. Also genau, das ist eh das, was ich schreibe eh auf meiner Website auch. Ich spiele in jedem Heustadel, wenn jemand das Gefühl hat, das passt dorthin, finden wir sicher zusammen. Genau, und ich schreibe aber auch proaktiv Sachen an, das ist eher mühsam dann. Mhm. Weil da ist dann die Mail-Response-Rate auf der anderen Seite auch oft gar nicht so hoch.
Schick also, ein Foto mit.
Theater schreibt oder so, dann dauert es manchmal. Oder es kommt gar nichts Druck einfach. Mhm.
Jetzt ist ja die Tucholsky-Tour, glaube ich, im heurigen Jahr schon sehr prägend in deinem Kalender. Täuscht der Eindruck, dass jetzt vielleicht tatsächlich mal weniger Filme mit Stadeloper kommen, weil das hat ja auch wahnsinnig intensive Jahre gegeben. Und ob ja oder nein, planst du das, ja, das Wort Karriere wirst du jetzt nicht so gern hören, aber planst du deine Arbeitszeit im Jahr einigermaßen strategisch oder kommt es und geht es und mal ruft wer an und dann machst du einen Film?
Also in dem Bereich, wo ich bin oder in dem Segment des Erfolges kann man nicht strategisch, also ich kann nicht strategisch planen, ich freue mich über alles, was kommt. Und manchmal sage ich Sachen ab. Manchmal ärgere ich mich dann, dass ich sie abgesagt habe, weil dann doch nichts Besseres kommt. Manchmal sage ich was zu und ärgere mich, weil das Bessere kommt, aber ich kann es anderen nicht mehr absagen. Aber es ist schon eher so, dass es einfach von Tag zu Tag ist. Und ich habe letztes Jahr schon, ich habe einen großen Kinofilm mit Adrian Greubinger gedreht. Der kommt jetzt ins Kino im Herbst wahrscheinlich, kommt jetzt ein bisschen drauf an, auf welchen Festivals er kommt. Da war ich ein Clown. Genau, und dann habe ich einen Sechsteiler für die ARD und für den ORF gedreht, wo ich ein Kommissar bin. Das kommt auch im Fernsehen jetzt dann irgendwann heuer. Und ich drehe momentan einen Tatort, aber es ist definitiv so, auch wenn man es nicht wahrhaben will, es gibt eine Art Wirtschaftskrise gerade und die merkt man vor allem auch im Kreativbereich und vor allem beim Film und beim Fernsehen. Da wird wahnsinnig viel gespart, es werden Projekte relativ früh gekillt oder Sachen werden wahnsinnig weit entwickelt und dann kurz vor dem Dreh werden sie einfach abgedreht. Das hat auch was mit den Streamern zu tun, die wesentlich spontaner entscheiden, auch negativ. Das ist bei Öffentlich-Rechtlichen einer der Hauptargumente für zum Beispiel eine Rundfunkgebühr ist eben, dass es planbarer auch für die KünstlerInnen und auch JournalistInnen und was auch immer ist, weil so ein privater CEO, der dreht schneller mal eine Serie ab, da ist es in der Wurst, dann verbrennen es halt ein paar Millionen, aber die Leute, die eigentlich damit gerechnet haben und sich 3-4 Monate ihres Lebens freigehalten haben, die stehen dann auf der Straße. Das ist mir in den letzten 2 Jahren 3-mal passiert mit richtig großen Projekten. Das ist wahnsinnig mühsam. So, genau. Und deswegen, ich weiß nicht, was dieses Jahr passiert. Es gibt ein paar Sachen, die, wo ich vor 5 Jahren gesagt hätte, leider, das wird ein super Jahr. Es kann aber sein, dass halt noch wer anruft und sagt, übrigens, der Kinofilm im Sommer, den drehen wir nicht. Oder das, was im Herbst geplant ist, wird nicht stattfinden. Oder, was auch passiert, wir haben jetzt Förderung aus einem anderen Land bekommen. Leider können wir jetzt doch keinen Österreicher nehmen, wenn jemand Schweizer. Und dann sind wir schon draußen. Also das ist... Ja, es hat nicht mehr viel damit zu tun, was man künstlerisch kann oder was man mitbringt, sondern da gibt's, also es wird immer wirtschaftlicher, auch in der Vorbereitung von solchen Projekten. Ja, aber das ist deswegen, also für mich ist jetzt gerade, ich habe tatsächlich absurderweise eine Artist Residency in St. Stephan ob Steins.
Sehr schön.
Weil der August Schmölzer hat da ein Kulturzentrum errichtet und da bin ich für ein paar Wochen, weil ich etwas entwickeln möchte über politischen Widerstand oder politische Widerborstigkeit im 20. Jahrhundert um die Chor- und Saualm herum. Um es einmal so ganz nebulös zu formulieren. Genau, und ich weiß noch nicht, vielleicht wird es ein Theaterstück, vielleicht wird es ein Musikalbum, vielleicht wird es ein Roman, vielleicht wird es ein Film, vielleicht wird es eine Serie, vielleicht wird es ein Hörspiel. Ich weiß noch nicht richtig, aber ich habe die Möglichkeit, da eben ein paar Wochen zu recherchieren und zu schreiben und herum zu chillen und vielleicht ab und zu ein Glas Schilfer zu trinken.
Vermutlich wird sich das schon ausgehen. Ja, vielleicht kurz zu den Serien, weil das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema auch, was so die eigene, unter Anführungszeichen, Forschung angeht. Du hast unter anderem mit dem legendären Götz George im Tatort gespielt. Du hast 2024 zum Beispiel auch in Kafka gespielt. Gibt es sowas wie eine Lieblingsserie für dich? Und wieso hat es mit der Lindenstraße nicht geklappt?
Na, die Lindenstraße habe ich, glaube ich, nie gesehen. Das ist mir irgendwann
mal das. Du weißt schon, welcher große deutsche Schauspieler dort seine Karriere begonnen hat, oder? Eine beliebte Pub-Quiz-Frage.
Ja, Til Schweiger.
Ja, exakt.
Ja. Und Harry Rowohlt hat da auch seine Fernsehkarriere begonnen.
Ja. Gleichzeitig sein Höhepunkt und dann auch wieder das Ende der Karriere.
Ja, genau.
Also meine Lieblingsserie als Zuschauer ist, würde ich sagen, Ex Equo, The Wire und Sopranos. Mhm. Und ja, genau. Also The Wire, da habe ich jetzt vor kurzem wieder mal, also in der Vorbereitung, als ich den Polizist gespielt habe letztes Jahr, für diese Serie, die ich für die ARD gemacht habe, den Sechsteiler, habe ich wieder komplett The Wire geschaut, da kommt nichts ran. Also bis heute nicht. Ich probiere es immer wieder. Und es gibt von David Simon, der eben der Showrunner und Autor ist, auch noch ein paar andere ganz coole Sachen. Es gibt dieses Show Me a Hero. Da geht es um einen Politskandal in den frühen 90ern in, ich glaube, es war in Philadelphia. Das ist wahnsinnig gut. Ist ein paar Jahre alt. Genau. Ich bin ja sowas. Also ich bin früher mal eine Zeit lang reingekippt in so Seriensachen. Mittlerweile habe ich das Gefühl eben, dass die meisten Serien tatsächlich mich manipulieren wollen und nicht aufgrund einer Fülle an Informationen so episch werden müssen, sondern sie wollen einfach episch sein, damit ich länger dranbleibe. Und da kriege ich sehr schnell schlechte Laune und drauf. Mhm. Also bei The Wire hast du das Gefühl, dass in jeder Folge so viel drin, die hätte eigentlich noch länger sein müssen. Und da verstehe ich das Konzept Serie. Sonst schaue ich mir einfach mittlerweile wieder lieber einen Film an, weil ich habe keinen Bock, einfach 15 Stunden meines Lebens zu verschwenden für ausgedehnte, schlechte Filme. Mhm. Ja.
Ja, von wegen. Du hast viele tolle Filme gemacht, zum Beispiel Engel und Joe 2001, als bester Schauspieler ausgezeichnet beim World Film Festival in Montreal und viele, viele andere. Und dann hast natürlich auch einige weniger tolle erlebt. Der Kottan 2510 zum Beispiel hat beeindruckend schlechte Kritiken bekommen. Wie gehst du denn mit Lob und Tadel um?
Es ist meistens so, wenn es schlechte Kritiken gibt, stimmt. Okay. Deswegen finde ich es dann nicht so schlimm, weil ich denke, ja, er hat wenigstens einer gesehen, dass es wirklich nicht so gut war. Kottan ist da eine Ausnahmegeschichte. Das war, also da muss man dazu sagen, ich meine, jetzt ist der Peter leider eh schon gestorben. Es hat Gründe gegeben, diesen Film zu machen. Ich verrate es einfach, das ist eigentlich wurscht. Also der Peter Patzak wollte unbedingt einen Film über Richard Gerstl machen. Einen Wiener Expressionisten, der sich selber umgebracht hat, indem er sich erhängt hat und gleichzeitig ein Messer in das Herz gestochen hat. Der mit vielen Leuten aus der Haute Volée bekannt war in Wien der Zwischenkriegszeit. Vor dem Ersten Weltkrieg war das, genau. Und mit den tollsten Frauen Affären hatte. Wie auch immer, das war so ein bisschen sein Lebensthema. Und es gab damals quasi Zusagen von sowohl, glaube ich, ORF als auch einer namhaften Produktionsfirma, dass dieser Film realisiert wird, wenn er vorher einen Kottan macht. Und dann hat der Peter gesagt, dann mache ich einen Kottan. Und dann hat er ihn Lukas Residaritz überredet, der hat, glaube ich, auch nicht so richtig Bock gehabt. Naja, und für mich muss ich aber ehrlich gesagt sagen, natürlich ist der Film jetzt nicht perfekt geworden, aber die Arbeit da dran, und das ist für mich dann immer das Prägendere und Interessantere eigentlich, weil ich schaue mir meine eigenen Filme nachher eh nicht an. Die Arbeit daran war wahnsinnig spannend, weil halt ganz viele Leute von den alten Kotterns auch im Team dabei waren und es ein unglaublich absurdes Klassentreffen 30 Jahre später war. Und ich habe eine große Garde gehabt. Ich rauche mit Ernie Mangold und sich Geschichten anhören von früher, oder Bibi Zellner, da waren einfach alle dabei. Das war, ja, ich habe Johannes Krisch kennengelernt, der damals, für den war das zum Beispiel, glaube ich, ein Sprungbrett ins Bewegtbild von der Bühne aus. Also, der hat nicht nur Schlechtes gehabt, der Film. Er ist, glaube ich, einfach unglaublich lang. Man hätte vielleicht eine Stunde rausschneiden können, wäre ein bisschen knackiger gewesen. Aber genau, für mich ist es eine schöne Erinnerung. Aber ich verstehe auch, wenn irgendwelche Kottan-Puristen sagen, dass es schrecklich ist. Aber wie so oft, man muss es ja nicht ausschauen, dann schaut euch die alten Folgen an.
Also eine persönliche Frage habe ich noch. Das ist jetzt eigentlich alles bei dir mit 14 ungefähr losgegangen und du wirkst trotzdem bis heute sehr angenehm unabgehoben. Hat es trotzdem eine Phase gegeben, wo Robert Stadlober unerträglich war, weil er gedacht hat, ich bin jetzt so ein Star, ihr könnt es mir alle gern haben?
Ja, das können wahrscheinlich andere besser beurteilen als ich. Also es gibt Leute, die das behaupten im Nachhinein, aber es kann auch sein, dass es historisch verdreht ist. Ich weiß es nicht. Also es gab Zeiten natürlich, aber da wäre ich, ob berühmt oder nicht berühmt, glaube ich, unangenehm gewesen. Ich glaube, junge Männer Anfang 20 sind einfach nervig, die meisten. Und ich war auch nervig auf jeden Fall. Ich war auch der Meinung, ich weiß alles und alle anderen sind deppert und ich wüsste, wenn man mich einmal lassen würde, dann aber. Ich meine, da sieht man eh, dass die meistens diese Form von männlicher Selbstüberzeugung uns einiges an Schönheit gekostet hat in dieser Welt. Und da würde ich mich selber auch nicht davon ausnehmen, dass ich teilweise einfach ein besserwisserischer Stilredner war, der andere nicht ausreden lassen hat. Das bestimmt.
Ist sehr viel besser geworden. Goebbels hast du schon erwähnt. Du hast eben in diesem Film, der 2024 in die Kinos kam, einen der wahrscheinlich widerwärtigsten Typen des 20. Jahrhunderts gespielt. Da gab es jetzt sicher Experten und Historiker zur Seite, aber wie geht man so eine Rolle überhaupt an? Wie bereitet man sich darauf vor? Und du hast eh schon gesagt, wie du los geworden bist, aber wie geht man überhaupt dran?
Ich habe das fast performativ gesehen. Also mich hat die Psychologie von Goebbels relativ bald nicht mehr interessiert. Natürlich fängt man erst einmal so an, wenn man so jede Rolle anfängt. Aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, so, umso mehr ich weiß, wo bestimmte Dinge herkommen, möglicherweise, die ihn zu dem gemacht haben, der er ist, umso apologetischer wird man irgendwann mit der Person. Und das wollte ich dann irgendwann nicht. Und dann ist es mir eher darum gegangen, und das war auch eigentlich das Hauptargument, warum ich zugesagt habe, weil am Anfang wollte ich es eigentlich nicht machen, aber der Regisseur hat mir gesagt, dass Goebbels Hauptpropagandainstrument eben der Film war. Und wenn man ihn quasi irgendwie zumindest ankratzen möchte, dann geht das wahrscheinlich am besten mit seinem Lieblingsmedium, also dem Film. Dementsprechend habe ich dann eher versucht, mich äußerlich erst einmal zu nähern und mich damit auseinanderzusetzen, was dieser Typ von sich zeigen wollte und was er nicht zeigen wollte. Und zu versuchen, die Sachen, die er nicht zeigen wollte, zu verstärken. Und dann habe ich relativ bald, er hat 35.000 Seiten Tagebuch geschrieben. Das ist unerträglich, kann kein Mensch lesen. Also es gibt Menschen, die es gelesen haben. Ich habe nicht alles gelesen. Ich habe einiges davon gelesen, aber nicht einmal 10%, glaube ich. Ich habe da relativ free drin herumgeblättert dann und habe dann irgendwann sehr schnell angefangen, andere Bücher zu lesen. Hannah Arendt vor allem, Banalität des Bösen, war sehr wichtig. Männerfantasien von Teveleit war sehr wichtig, war vielleicht sogar noch wichtiger, weil es eine unglaubliche, bewundernde, fast väterliche Liebesbeziehung zu dem Hitler gab von Goebbels aus. Das war für mich ein Knackpunkt, um die Figur irgendwie aufzubrechen. Genau, aber was mir vor allem wichtig war, es eher im quasi brechtschen Sinne des epischen Theaters anzugehen. Also absolut keine Einfühlung in die Figur, sondern eine Darstellung. Und zwar eine Darstellung, eine Verkörperung, um zu entkörpern. Also um den wirklich irgendwie auseinanderzunehmen. Das war die Idee. Genau. Ja, und dann muss man aber sagen, dass die Vorbereitung, dass ich gar nicht so wahnsinnig viel Zeit hatte. Also es war auch so ein Ding, was ewig auf der Kippe war. Es war 2 Jahre lang in Planung. Immer wieder ist die Finanzierung nicht geschlossen worden. Verschiedene Co-Produktionsländer sind dann immer wieder abgesprungen. Zuletzt dann Polen, weil die PiS-Regierung es damals tatsächlich verhindert hat von höchster Stelle aus, dass die nicht wollten, dass so ein Film in Polen gedreht wird. Und dann ist die Slowakei irgendwann eingesprungen. Und dann hieß es irgendwie, ich glaube, es war April oder so, wir drehen jetzt Ende Juli. Und dann habe ich 2 Monate noch gehabt, ungefähr. Und davon waren 3 Wochen Familienurlaub in Kroatien auf einer kleinen Insel. Und dann bin ich halt irgendwo zwischen die Felsen gegangen und habe halt diese Texte versucht zu sprechen. Und gleichzeitig habe ich, genau, ich habe zu der Zeit auch noch ein ganzes Leben gedreht im Steinbichler. Diese epische Film mit August Zirner und Stefan Gorski. Und genau, da habe ich einen alten Mann gespielt. Und diesen alten Mann zu spielen, saß ich stundenlang in der Maske. Und da habe ich mir das erste Mal solche Bluetooth-Kopfhörer gekauft und mich da hingesetzt, während die 6 Stunden mehr rumgewurschtelt haben, habe ich mir halt dann Tondokumente von Herrn Goebbels angehört, so lange, bis das dann irgendwann dieser Dialekt möglich war. Und da ist dann auch irgendwann, das war auch eine Annäherung, die sehr interessant war, weil es gibt ja unglaublich viele Parodien von Goebbels und viele machen den Fehler, dann in so eine kölsche Gemütlichkeit abzurutschen. Das Spannende an ihm war, weil er kommt vom Niederrhein aus relativ einfachen Verhältnissen und spricht ein ziemlich derbes niederrheinischen Bauernakzent. Und seine Sprache entsteht dadurch, dass er probiert, Hochdeutsch zu sprechen, es aber nicht kann. Und das kenne ich aus meiner Umgebung auch. Also ich kann es, aber ich kenne viele aus meiner Familie, die es zum Beispiel nicht so können. Deswegen wusste ich ungefähr, was das bedeutet, nach der Schrift sprechen zu wollen, es nicht hinzubekommen und selber bei jedem ausgerutschten Vokal immer grantiger zu werden. Und das war tatsächlich dann ein spielerischer Zugang, der mich auch interessiert hat, ja, der mich mehr interessiert hat als, warum ist dieser Mensch so böse? So, weil das ist ja tatsächlich etwas, was beim Publikum ausgelöst werden soll. Das kann ein Schauspieler gar nicht beantworten. Oder soll er meiner Meinung nach nicht beantworten? Ein Schauspieler ist im besten Sinne ein Darsteller, der quasi ein Anschauungsobjekt ist, um eben diese Prozesse der Interpretation bei den Zuschauenden auszulösen.
Wenn du zu einer Party gehst und dich vorstellen musst, was sagst du dann? Oder kennen dich eh immer alle? Oder aber passiert dir das, was glaube ich manchen Kollegen von dir passiert? Ich kenne sie, sie sind Schauspieler. Wie läuft das bei dir?
Ich sage meistens, ich bin der Robert einfach. Ich bin selten auf Partys, wo man sich mit seinem Beruf vorstellt, zum Glück. Dementsprechend frage ich dann meistens eher, wo ist das Bier oder so? Oder hat wer ein was bisschen am Tabak, geht da gerne heute mal eine rauchen, weil ich bin nicht mit den Kindern. So, und dann gibt es ab und zu Leute, die sagen, sag mal, ich kenne die irgendwo her. Waren wir nicht gemeinsam auf dem Gerhard-Hauptmann-Gymnasium in Göttingen oder irgendwie so ein Schaß halt? Und, na, so, oder meine Schwester war doch in deiner Parallelklasse oder so. Wir haben uns doch auf der Halfpipe damals öfter getroffen. Und dann ist immer der Moment, wo man sich überlegen muss, du jetzt sagen, na, du kennst mich aus dem Fernsehen, so wie natürlich nie. Was manchmal aber die Sachen einfacher machen würde, weil eigentlich wird es danach noch verwickelter und blöder. Wenn die Leute irgendwann draufkommen, sind es oft auch grantig und legen einem das dann als Arroganz aus, dass man nicht sagt, dass man Schauspieler ist. Dann ganz blöd ist aber tatsächlich, wenn Leute sagen, ich kenne dich, du bist Schauspieler, wo hast du noch einmal mitgespielt? Und dann sagst du einen Film, zwei Filme, drei Filme, die kennen das alles nicht. Und dann fragst du, machst du eher Kino oder Fernsehen? Und es ist immer, es ist wahnsinnig blöd. Also Schauspieler, deswegen sage ich eigentlich nie, dass ich Schauspieler bin. So. Und ich sage dann eher, ja, ich mache halt irgendwas mit Kultur oder so. Und manchmal sage ich, ich mache gar nichts. Also wenn Leute mich fragen, was machst du so, sage ich meistens, ich mache gar nichts. Auch wenn ich gefragt werde, und was machst du in nächster Zeit, dann sage ich ja meistens gar nichts. Erst einmal, ich mache nichts. Kein Bock, chillen, aber ein bisschen einfach. Ja, ich bin da nicht gut drin. Ja.
Ja, also wenn ihr Robert Stadlober mal trefft, nach dem Konzert zum Beispiel, wisst ihr eh, wie er ist, aber sonst bei der Party einfach ein Bier reichen. Was hast du da?
Ja, ich unterhalte mich wirklich sehr mit allen Leuten. Es geht mir eben, ich finde es auch gut, wenn man eben nicht dieses komische Gefälle hat. Ja. Der ist aus dem Fernsehen, ich bin nicht aus dem Fernsehen. Da kommt ja eben ganz scharf zusammen. Außerdem sind mittlerweile eh alle im Fernsehen. Wir sind ja alle aus dem Fernsehen.
Fast, ja. Ich immer nur in Steiermark aktuell. Das ist.
Ja, aber immerhin, sie bist du aus dem Fernsehen.
Ja, alle 10 Jahre in Steiermark aktuell ist auch schon super. Was hast du als Vater gelernt, was dir kein Schauspielunterricht der Welt beibringen könnte?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, eine gewisse Form von nervöser Geduld. Also, dass man es schafft, obwohl man innerlich kurz vorm Überkochen ist, eine Ruhe zu bewahren, die mir an Filmsets mittlerweile sehr hilft. Also Sachen, über die ich mich früher, wahnsinnig früher aufgeregt habe, die sind mir mittlerweile komplett wurscht. Ich sitze einfach irgendwo dann auf dem Sessel und warte, bis sich das Umwelt da verzogen hat oder der Strom wieder eingeschalten ist oder die Lampen dann aufgebaut sind. Und das ist wirklich was ich von Kindern kenne, wenn man oft in so seltsamen Situationen einfach irgendwo hängt und es geht nichts weiter. Und das stört mich mittlerweile gar nicht mehr. Ich sehe das eher jetzt immer als kleine Urlaube im Alltag. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall gelernt habe. Und noch mehr Neugier. Also das habe ich eh schon gesagt, dass das ein bisschen was war, was ich von immer gehabt habe. Und ein anderes Zeitverständnis, was wieder mit dem Ersten zu tun hat, dass ich mich nicht so schnell über Sachen aufregt. Weil viele sagen, es geht so schnell mit Kindern. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass die Zeit sich vollkommen dehnen lässt. Es gibt ganz andere Zeitbegriffe. Es gehen Sachen wahnsinnig schnell, aber gleichzeitig gibt es auch Sachen, die gehen unglaublich langsam. Und wenn ich daran zurückdenke, die ersten 2 Jahre meiner Vaterschaft, das war für mich die längste Zeit meines Lebens und auch wahrscheinlich die schönste. Es war so ausgeglichen und in mir zu Hause war ich nie wieder. Und davor sowieso nicht.
Die nervöse Geduld ist sehr schön. Einen Podcast, den ich sehr gerne höre, der nennt sich 100 Songs, Geschichte wird gemacht. Mit Stefan Niederwieser bist du da am Werk. Wie ist denn da die Rollenverteilung? Liest du nur seine Recherchen vor oder bringst du dich da wirklich ein und sagst, hey Stefan, wir müssen unbedingt diesen einen Song von und so weiter?
Genau, beides ein bisschen. Es gibt sehr viele Wünsche vom Stefan. Der Stefan hat das Konzept entwickelt und der Stefan ist der Journalist in unserem Bunde. Ich bin eher der Dampfplauderer, der mit gefährlichem Halbwissen auftrumpft. Es gibt durchaus, also bei den meisten Sachen weiß ich einfach wahnsinnig viel über Musik. ähnlich wie der Stefan, wir kennen uns auch schon seit Jahrzehnten quasi aus diesem Kontext, dass wir in irgendwelchen Clubs in der Ecke stehen und über obskure Platten diskutieren. Aber genau, die ganzen Interviews, das richtig Journalistische, das macht der Stefan. Und es gibt auch eine Art Skript quasi, damit man diese Interviews richtig einbauen kann. Und dann gibt es aber immer wieder freie Passagen dazwischen und die Conclusios am Ende, die schanzt er mir immer zu, da muss ich dann immer irgendwas Abschließendes sagen. Und das habe ich am Anfang immer so ein bisschen vorbereitet. Mittlerweile habe ich aber gedacht, dass, weil Ö1 auch darauf besteht, dass es ein Podcast ist, bin ich da jetzt immer gar nicht mehr vorbereitet. Also ich bereite vorher Sachen vor und höre mir die Interviews an und so und weiß, um was es gehen wird. Aber die Conclusio kommt dann immer spontan im Studio. Bis jetzt hat es immer noch funktioniert.
Ja, tatsächlich eine sehr schöne Serie, die auch ganz so einen interessanten Erscheinungsrhythmus hat. Wir kommen langsam Danke. Ins Finale unseres Podcasts hier und bevor es ganz ernst wird, wird es eh schon relativ ernst. In der Steiermark, wo du ja immerhin herstammst, wird von der Politik mittlerweile massiv bei Kunst und Kultur gespart. Möchtest du den zuständigen PolitikerInnen an dieser Stelle etwas ausrichten?
Was soll ich denen ausrichten? Die hören mir sowieso nicht zu, das ist ja das Problem. Also die zuständigen Politiker, ich würde eher den PolitikerInnen, die momentan nicht zuständig sind, ausrichten. Wir sehen euch und wir wissen, dass es euch gibt und ich würde euch alle Kraft der Welt wünschen, dass ihr die Verhältnisse in der Steiermark bald wieder verändern könnt. Weil ich glaube, mit dem Herrn Kunasek über Kultur zu sprechen, das ist ungefähr so wie wahrscheinlich mit Operndirigenten über die Besamung einer Kuh zu sprechen. Es wird interessant, aber es wird nicht zielführend sein. Das Problem ist, ich glaube, die Menschen, die jemanden wie den Kunasek wählen, die ich auch kenne aus meiner Umgebung, die wählen ihn aus vollkommen anderen Gründen, denen ist die Kultur sowieso wurscht. Deswegen, wenn er mir zuhören würde, würde ich ihm sagen, lasst uns doch ein bisschen Kultur, so als Trostpflaster, und dann könnt ihr euren völkischen Wahnsinn ja nebenher machen. Dagegen können wir eh nichts mehr machen. Und das passiert ja teilweise sowieso schon auf den Dörfern in den Garagen. Und gebt denen halt da noch ein bisschen Förderung, könnt ihr noch ein Kasten blaues Bier mehr kaufen. Aber lasst uns unsere Kultur. Ja, es ist schwer, es ist wirklich schwer zu sagen. Letzten Endes ist ja so eine Umdeutung von Kultur Richtung völkisch, wenn es denn noch Kultur wäre, würde ich ja sogar verstehen. Ja? Also es ist so, ich bin ja mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich verstehe, dass Demokratie so funktioniert, dass einmal die einen und einmal die anderen dran sind. Und auch tatsächlich immer noch irgendwie ein diffuses Vertrauen darin habe, dass wir in einem demokratischen Rechtsstaat leben, in dem nur bestimmte Dinge erlaubt sind und ab einem gewissen Punkt Sachen dann nicht mehr gemacht werden dürfen. Deswegen denke ich mal, denke ich naiv oft, ja, es ist dann vielleicht an der Zeit, dass jetzt die dann halt einfach 4, 5 Jahre ihren Spaß machen und dann entscheidet das Publikum wahrscheinlich eh. Ehrlich gesagt würde ich im Kunasek einfach nur sagen, lass mich und meine Leute in Ruhe. Also wirklich. Und ich glaube, es ist ja immer noch so, die Mehrheit der Steirerinnen und Steirer haben ihn ja nicht gewählt. Und deswegen müssen wir, glaube ich, einfach Allianzen bilden und gar nicht mit ihm ins Gespräch gehen, weil ich glaube, es ist ein sinnloses Gespräch. Das Einzige, was dagegen hilft, ist tatsächlich Widerstand.
So, jetzt kommen wir zu unserer letzten Rubrik, die nennt sich in aller Kürze. Also kurze Fragen von mir und kurze Antworten von dir, bitte. Aber sie sind leider relativ schwer, wie ich gerade feststellen muss, wenn ich meine Liste anschaue. Probieren wir es einmal. Bester Film, in dem du nicht mitgespielt hast?
Brasil.
Mit Harry Gilliam. Wenn nicht Wien, dann?
Barcelona 1999.
Du hast morgen Abend frei und bekommst einen Platz auf der Gästeliste. Was machst du im Zweifelsfall? Indie-Konzert am Gürtel oder Meierhof an der Burg?
Erst Meierhof an der Burg und dann zum Indie-Konzert.
Achso, es geht sich aus. Okay. Tarantino und Wes Anderson rufen am selben Tag an und wollen dich für ihren neuen Film. Leider überschneiden sich die Dreharbeiten. Wem sagst du zu?
Ganz klar, Wes Anderson.
Aha, schau an. Na, ich habe schon gedacht, ja. Du nimmst den Tarantino. Okay.
Ich war sogar beim Tarantino-Casting mal eingeladen und bin dann nicht hingefahren, für die Things Inglourious Basterds, weil ich einen relativ niederbudgetierten, aber hoch motivierten Film in Köln gedreht habe und die hätten 2 Drehtage stehen müssen, damit ich zum Karten zum Tarantino fahren kann. Das hätte die mehrere 10.000 Euro gekostet. Ich habe gesagt, dann, wenn der Tarantino nicht 2 Tage warten kann und der große Cineast nicht versteht, dass ich gerade in einem cineastischen Film mitspiele, dann kehren wir nicht zusammen.
Für welche Rolle hättest du denn da vorgesprochen?
Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die von Daniel Brühl, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay, wow. Ja, okay. Als Musiker und Label-Mitbesitzer, Spotify ist gut, schlecht oder ein notwendiges Übel?
Ist der Teufel. Es ist das Allerschlimmste. Es ist wirklich das Allerschlimmste. Es gibt nichts Grauslicheres als irgendwelche schwedischen CEOs, die sich den 100. Sportwagen kaufen, während Musik nur noch von Menschen mit Erbe gemacht werden kann. Ich finde es zum Schreiben.
Eine klare Ansage. Letzte Frage, rot oder schwarz? Und es ist nicht politisch gemeint.
Rot.
Schön.
Auch nicht politisch gemeint, aber ich mag die Farbe Rot sehr gern.
Sehr gut. Robert, es war mir ein großes Vergnügen. Herzlichen Dank. Es hat super geklappt, finde ich, trotz mangelhafter Internetverbindung. Ich freue mich schon, wenn du wieder mal nach Graz kommst.
Und ich mich auch.
Ein wunderschönes Jahr 2025 in Steins und Umgebung und überhaubt im Rest
danke,
der Welt.
Gleichfalls. Danke.
Dankeschön. Ciao. Ciao.
Bitte, ciao.
Das war der Haub und Taucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.